Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein. Es ist das erste Mal, als ich hier in Thayingen bin. Ich stelle mich gerade kurz vor, mache das noch auf Schweizerdeutsch. Nein, für die Predigt wechsle ich auf Schriftdeutsch. Mein Name ist Ramon Sutter, das habt ihr gehört. Ich bin heute da mit meiner Frau, der Natanja. Arbeite tue ich sonst in der evangelischen Gemeinde Kehlhof, EGK. Ist auch eine FG-Gemeinde, aber wir heissen halt ein bisschen anders. Und ich bin heute da, weil ich den Stefan Reutemann vertrete. Der Stefan hat im März letzten Jahr einen ganz schweren Unfall gemacht. Er ist mit dem Kopf in eine Wand rein, beim Schutten, hat den Schädel gebrochen und doppelte Hirnblutung gehabt. Und ist darum jetzt in diesem letzten Jahr komplett ausgefallen und ist jetzt langsam wieder so sich der Arbeit am Annähern. Aber so eine Kopfverletzung braucht einfach Zeit und darum bin ich heute da und darf den Stefan vertreten. Ich sage euch noch ganz kurz etwas so zu meinem Werdegang, von was ich komme. Vom Dialekt her könnt ihr es vielleicht ein bisschen erahnen. Ich komme von Bern. Ich habe ursprünglich mal Elektroinstallateur gelernt, habe dann Berufsmatur gemacht, Theologie studiert, dann noch ein Psychologiestudium gemacht und arbeite jetzt eben im Kehlhof. Ich habe mich auch gefreut, dass ich ein paar bekannte Gesichter sehe, unter anderem Miriam Kempf. Mit der habe ich studiert. Anfangsstudium hat sie noch Lanz geheissen. Jetzt heisst sie Kempf. Genau. Und der Boris, den ihr natürlich sehr gut kennt, mit dem Boris habe ich das Kandidatenjahr gemacht. Also ihn kenne ich auch von dort her recht gut. Und noch ein paar andere Gesichter, die ich auch noch kenne. Schön, es macht es so vertraut auf eine Art. Gerade noch etwas vorweg. Ich nehme mir die Freiheit, euch zu duzen. Ich glaube, so im Rahmen einer Gemeinde ist es sehr wertvoll, wenn wir miteinander so zusammen sind. Und darum nehmen wir die Freiheit. Ich hoffe, es ist für euch okay. Und sonst dürft ihr nachher noch auf mich zukommen. Gut, dann steige ich jetzt auf Schriftsprache. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Text aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose betrachten. Mose ist für mich so eine der Lieblingspersonen in der Bibel. Natürlich nach Gott, Jesus und dem Heiligen Geist, muss gesagt sein. Aber dann kommt bald Mose. Weil Mose ist für mich so ein Vorbild. In verschiedenen Bereichen, wie er lebt, ist er mir zum Vorbild geworden. Und Mose ist mir speziell darin ein Vorbild, dass er sehr offen und ehrlich mit Gott spricht. Wenn Mose mit Gott spricht, dann heißt es ist wie Freund zu Freund. Gott spricht mit Mose Angesicht zu Angesicht wie ein Freund zu einem Freund. So vertraut ist das Gespräch zwischen Gott und Mose. Ich finde das wunderschön, wie das beschrieben wird. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen, wo wir einen Dialog zwischen Mose und Gott sehen. Zwischen den beiden Freunden, wie sie miteinander sprechen. Bevor ich jedoch in diesen Text jetzt hineinstürze, möchte ich noch kurz was zum Kontext dieser Verse sagen. Wir befinden uns im zweiten Buch Mose. Das ist Exodus, also Auszug aus Ägypten. Mose kriegt den Auftrag von Gott, führe das Volk aus Ägypten hinaus. Mose macht das, geht durch Schilfmeer durch, dann Wüstenwanderung, und schlussendlich sind sie da jetzt an diesem Berg Horeb, Berg Sinai, und sie bauen da ihr Zeltlager auf. Mose steigt dann auf den Berg Sinai hinauf, spricht da mit Gott und erhält die Gesetzestafeln, die 10 Gebote. Das Volk in der Zwischenzeit sammelt sich da unten. Langsam wird es zu einer kleinen Community, so könnte man sagen, und kommt auf dumme Ideen. Sie gießen sich das goldene Kalb, inspiriert von den Völkern um sie herum, und beginnen dieses goldene Kalb anzubeten. Mose immer noch auf dem Berg, wird hier von Gott ein bisschen aufmerksam gemacht. Du Mose, das Volk hat sich irgendwie da in einer Sünde verstrickt. Sie sind ein goldenes Kalb anbeten, sie folgen falschen Göttern nach. Geh runter und konfrontiere das Volk damit. Mose geht runter, staucht sie ein bisschen zusammen, Leute, so geht das nicht, zerbricht die Bundestafeln da. Und an dieser Stelle sagt Gott zu dem Volk, Volk Israel, ich kann nicht mehr mit euch unterwegs sein. ich kann nicht mehr mit euch unterwegs sein. Und symbolisch wird das Zelt der Begegnung, das ist noch nicht die Stiftshütte, die wird erst gebaut, das Zelt der Begegnung, wo man Gott begegnen kann, wird aus der Mitte des Volkes abgebaut und außerhalb des Volkes aufgebaut. Also außerhalb von dieser Versammlung. Dass jeder sieht, Gott ist nicht mehr mitten unter uns. Und das ist diese Situation, wo wir jetzt drinstehen. Mose hat diesen Auftrag, führe dieses 2 Millionen Volk, sind fast rund 2 Millionen Menschen waren das, führe diese 2 Millionen Menschen Richtung verheißenes Land. Und jetzt sagt Gott, aber Mose, ich kann nicht mehr mit euch mitgehen. Was macht das mit einem Freund Gottes, wenn Gott sowas sagt? Und das lesen wir jetzt zusammen. 2. Mose 33, die Verse 12 bis 17. 2. Mose 33, Verse 12 bis 17. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, also er ist Gott, und Gott sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Mose sprach zu Gott, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Das ist dieser Dialog zwischen Gott und Mose. Und ich habe euch gesagt, Mose ist da ziemlich ehrlich und offen mit Gott. Er ist ganz direkt. Und trotzdem sehen wir, wie Mose spricht. Mose spricht in einer großen Ehrfurcht mit diesem Gott. Diese Verse hier, die ich da vorne eingeblendet habe, die haben einen ganz interessanten Aufbau. Ich zeige euch das mal, das ist so ein Chiasmus, nennt sich das. Chiasmus, das kommt aus dem griechischen Chi. Chi ist so ein X, sieht aus wie ein X, so ein Buchstabe. Und das X hat ja so ein Zentrum. Und so ist es auch bei diesem Text. Dieser Text hat ein Zentrum. Das sind diese Verse 14 und 15. Und um dieses Zentrum herum bilden sich so wie Klammern die Verse 13 und 16 und 12 und 17. Diese Verse darum, die orientieren sich also Richtung Zentrum. Und in diesem Zentrum drin, wo ich gerade auch beginnen möchte, sehen wir die Haltung von Mose. Eine sehr beeindruckende Haltung. Mose sagt hier auf die Frage von Gott, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Herr, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns nicht von hier hinauf. Das ist die Haltung von Mose. Die Haltung, die Mose hier also ausdrückt, ist nicht ohne dich, Herr. Nicht ohne dich. Herr, du bist, was uns als Volk Israel ausmacht. Herr, du bist das, was mein Leben ausmacht. Das ist die Haltung hier von Mose. Herr, ohne dich bleiben wir lieber hier in der Wüste, in der trockenen, öden Wüste, als ohne dich in das verheißene Land zu ziehen, wo Milch und Honig fließt. Lieber bleiben wir hier, wo du auch bist, in dieser trockenen Wüste. So wichtig ist Mose dieser Gott. Gott macht das Leben, macht sein Leben aus. Gott macht das Volk Israel aus. Ohne Gott ist das Volk Israel einfach eine Gruppe Menschen, die sich irgendwo in der Wüste verirrt haben. Wird manchmal auch spöttisch über das Volk Israel gesagt. Ohne Gott sind sie einfach ein paar verwirrte Menschen. Gott gibt diesem Volk, diesem Mose eine Bestimmung. Er macht ihr Leben aus. Und ich wünschte mir für mein Leben, für das Leben von euch als Gemeinde und von euch selbst, für die Gemeinden in der Schweiz, für die Gemeinden in Europa und die Gemeinden weltweit, dass Christen wieder zu dieser Haltung kommen: Herr, du machst mein Leben aus. Weil diese Haltung, die führt dazu, dass wir in der Bestimmung von Gott leben können. Zurück zu dieser Haltung: Herr, du machst mein Leben aus. Und ich habe mich gefragt, wie drückt sich denn diese Haltung konkret praktisch aus? Wie drückt sich diese Haltung aus: Herr, du machst mein Leben aus? Wie zeigt sich denn das? Und mir sind in diesen Versen um das Zentrum herum drei Elemente aufgefallen, die das beschreiben. Das erste Element beschreibt so einen Ausdruck von dieser Haltung: Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Das zweite ist, jetzt muss ich das, dass ich das richtig sage, das zweite ist: Ich gebe dir zurück, was dir gehört. Und das dritte ist: Herr, ich will dich suchen, ich will dich erkennen und deinen Willen erkennen. Und diese drei Elemente schauen wir uns in dieser Predigt jetzt an. Ich beginne mit der äußersten Klammer, das sind die Verse 12 und 17. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt: Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und der Vers 17, der wie hier dazugehört als Verspaar: Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. In diesen Versen 12 und 17 finden wir zweimal diese Aussage: Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Was Gott hier zu Mose sagt, mit dieser Aussage, ist: Mose, ich kenne dich haargenau. Ich kenne deine Situation, wo du drin stehst, mit deinem Riesenvolk, das du führen solltest. Mose, ich weiß, wie es dir geht. Und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, heißt: Mose, ich denke gut über dich und ich meine es gut mit dir. Was wir also sehen, ist Gott, der Mose so eine Vertrauensgrundlage schenkt. Man kann sich das vorstellen, als würde Gott hier Mose in seine Arme schließen und sagen: Mose, ich kenne dich mit Namen. Mose, ich weiß, wie es dir geht. Mose, ich meine es gut mit dir und ich denke gut über dich. Es ist also wie diese Klammern, kann man sich vorstellen, als würde Gott diesen Mose in die Arme schließen. Und so wie für diesen Dienst von Mose es so entscheidend ist, dass Gott ihm diese Vertrauensgrundlage schenkt, so ist es auch für unser Leben. Im Neuen Testament schenkt uns Gott diese Vertrauensgrundlage durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist ja am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Und wer Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, gehört zu der Familie Gottes. Du darfst also wissen: Gott kennt dich mit Namen, du gehörst zu der Familie Gottes. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus dürfen wir wissen, wir haben Gnade gefunden vor Gottes Augen. Gott meint es gut mit uns. Und ich sage das nicht, damit es einfach sehr fromm und schön tönt. Ist mir ganz wichtig an diesem Punkt, ich hake da ein bisschen ein, ist ganz wichtig, dass man das nicht nur weiß, sondern glaubt. Ist ein ganz wichtiger Unterschied. Schau, stell dir das Szenario folgendermaßen vor. Du lebst in einer Beziehung mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und du weißt zwar, dass diese Person es eigentlich gut mit dir meint, aber du glaubst es nicht so wirklich. Was ist denn das für eine Beziehung? Ich garantiere dir, das ist eine gestörte Beziehung. das wird nicht lange funktionieren. Du wirst in einer Distanz zu dieser Person leben. Und genau dasselbe ist es in der Beziehung zu Gott. Wenn wir zwar wissen, dass Gott es gut mit uns meint, aber wir glauben das nicht wirklich, dann leben wir in einer gestörten Beziehung zu Gott. Es wird nicht möglich sein, eine tiefe, freundschaftliche Beziehung zu Gott zu haben, wenn wir nicht glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint. Und ich bin mir bewusst, je nach Lebenssituation, wo du gerade drin stehst, ist es extrem schwierig, diese Entscheidung zu treffen, Gott dieses Vertrauen zuzusprechen. Gott, du meinst es gut mit mir. Vielleicht fühlt es sich gerade überhaupt nicht so an. Tatsache ist aber, Gott meint es gut mit dir. Ob du es gerade so empfindest oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott es gut mit dir meint. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Gott dieses Vertrauen zusprichst und sagst, Herr, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Ist ein ganz wichtiger Schritt, weil es lässt dein Herz heil werden. Es lässt deine Beziehung zu Gott heil werden. Es bricht diese Mauern nieder, die du zu Gott aufgebaut hast. Vielleicht durch die Zweifel, durch Vorwürfe, Herr, nie gelingt mir was. Wieso geht es mir so schlecht? Du meinst es nicht gut mit mir. Gott dieses Vertrauen zuzusprechen, reißt diese Mauern nieder und ermöglicht dir, eine nahe, tiefe Beziehung zu Gott zu leben. Ich kenne dich mit Namen. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Gott möchte dich mit diesen Worten genauso wie Mose in den Arm schließen und sagen, hey, ich kenne dich. Ich weiß, wie es dir geht und ich meine es gut mit dir. Und diese Ermutigung nochmal, sprich Gott dieses Vertrauen zu. Das ist so die erste Ausdrucksweise von dieser Haltung, Herr, du machst mein Leben aus. Die zweite und dritte Ausdrucksweise finden wir in der Klammer nach innen. Ich vergesse da immer ein bisschen zu drücken, merke ich. So, 13 und 16, in diesen Versen sehen wir zwei weitere Ausdrucksweisen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Diese erste Ausdrucksweise hier, Gott, du machst mein Leben aus, finden wir in der Aussage, bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Mose sagt hier Gott, das Volk hier, das gerade so blöd tut, das diesen falschen Götzen nachfolgt, das ist übrigens dein Volk, das ist dann nicht mein Volk. Und sind wir doch mal ehrlich, Gott weiß das. Das Volk Israel war schon immer Gottes Volk, er hat es ja berufen. Und auch heute noch ist Volk Israel Gottes Volk. Auch wenn sie ihn, zumindest die meisten Personen, gar nicht suchen wollen. Es ist trotzdem Gottes Volk, das Volk Israel, auch heute noch. Und Mose sagt hier, Gott, erinnere dich, das ist dein Volk und nicht meins. Und ich habe mich gefragt, wieso macht das Mose? Wieso kommt er zu diesem Punkt, dass Gott sagen muss? Und ich glaube, Gott geht hier mit Mose einen ganz persönlichen Weg. Gott will mit dem Volk als Ganzes einen Weg gehen, aber Gott sieht auch immer das Individuum und will auch mit Mose einen Weg gehen. Und die Botschaft, die Gott hier an Mose weitergibt oder die dazu führt, dass Mose dieses Volk Gott zurückgibt, ist, Gott hat ganz bewusst Mose ein bisschen in diese Richtung hin provoziert, würde ich mal sagen. Und zwar, ich habe das hier nicht eingeblendet, aber in den Versen aus Kapitel 32, glaube ich, lesen wir mehrmals, dass Gott sagt, hey Mose, du und dein Volk. Also es scheint so, als würde Gott dieses bockige Volk Mose zuschieben. Scheint sehr ungerecht, aber das führt dazu, dass Mose plötzlich merkt, das Volk ist mir zu schwer, ich kann das nicht alleine tragen. Und er sagt, Herr, ich trage das Volk nicht mehr, es ist dein Volk. Also Mose gibt hier Gott sein Volk zurück. Und das ist diese Lektion hier in dieser Haltung. Ein ganz wichtiger Schritt. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass sich die Lasten auftürmen und irgendwann einen Punkt sagst du, ich kann nicht mehr. Und du legst diese Lasten vor Gott hin. Meistens ist dann nicht so schönes Hinlegen, sondern mehr so ein Schmeißen. Hier, nimm. Ich mag nicht mehr. Alles kommt auf einmal. Ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und in dieser Situation bringt Mose hier Gott hier Mose, damit er das Volk Gott zurückgibt. Ich habe das gerade im letzten Jahr persönlich ein bisschen so erlebt. Und zwar nach diesem Unfall von Stefan hatte ich plötzlich von einem Tag auf den anderen so ziemlich ein erhöhtes Pensum zum Arbeiten. Ich sage es mal so nett ausgedrückt. Und ich habe gemerkt, und das war mir durchaus bewusst, ich kann das alles unmöglich alleine stemmen. Das funktioniert nicht. Und doch habe ich mich dabei ertappt, wie ich genau diesen Weg gehe. Wie ich damit begonnen habe, die Gemeinde auf meine Schultern zu packen und es versucht habe, alleine zu tragen. Und ich musste in diesem Jahr auf zum Teil harte Weise lernen und bin immer noch am Lernen, dass ich sagen konnte, Herr, die Gemeinde gehört dir. Es ist nicht meine Gemeinde. Ich kann die gar nicht alleine tragen. Es geht nicht. Und ich habe gemerkt, in diesem Jahr hat sich mein Verständnis von Gemeinde verändert. Ich habe gemerkt, ja, ich habe diese Rolle, diese Funktion vom Pastoren, vom Hirten, der auf die Gemeinde ein bisschen aufpasst, aber ich selbst bin doch auch ein Schaf. Ich gehöre ja auch zu dieser Herde. Es gibt nur einen wirklichen Hirten und das ist Jesus Christus. Und es hat mich beschämt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich ins Zentrum dränge und das Gefühl habe, ich kann das selbst tragen. Wenn ich doch genau weiß, dass Jesus Christus der wahre Hirte ist. Und so habe ich gelernt, die Gemeinde Jesus zurückzugeben. Jesus, du bist der Hirte der Gemeinde. Ich habe gelernt, mit der Gemeinde zusammen Gottesdienst zu feiern. Das, was hier vorne stattfindet, ist nicht gespielter Gottesdienst. Die Leute hier vorne, die wollen selber Gottesdienst feiern, mit euch allen zusammen. Und so dürfen Predigten vielmehr zu einem persönlichen Gottesdienst auch für mich werden und nicht nur ein Gottesdienst, den ich gestalte für andere. Hat mein Blick auf die Gemeinde verändert. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel aus meinem Berufsalltag. Doch das Zurückgeben, Gott zurückgeben, was ihm gehört, das zeichnet sich in sämtlichen Lebensbereichen ab. In allen Lebensbereichen, wo wir drinstecken. Gott möchte, dass du ihm deine Arbeitsstelle wie wieder zurückgibst. Wenn du merkst, du klammerst dich an diese Stelle, die definiert dein Wesen, gib sie Gott zurück. Wenn du merkst, die Gesundheit dominiert dein Leben, du klammerst dich an die Gesundheit, gib es Gott zurück. Die Familie, die Finanzen, Gott zurückgeben. Herr, es ist deins. In dieser Aktion Gottes zurückgeben, was ihm gehört, kommen wir in die Haltung hinein, Herr, du machst mein Leben aus. Ein weiterer Punkt, den habe ich hier nicht mehr eingeblendet, ist dieses Erkennen. Mose sagt, lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Mose wollte Gottes Willen und Gott selbst erkennen. Das Wort erkennen, das ist ein bisschen schade, habe ich es jetzt nicht mehr eingeblendet. Das Wort erkennen, da haben wir es hier und vor allem hier oben. Was heißt, dich erkennen, Herr? Für diesen Begriff erkennen wird das hebräische Wort Yada gebraucht. Ich glaube, das ist so das beliebteste Wort, das in einer Predigt in Hebräisch gesagt wird, neben Shalom natürlich. Yada wird gebraucht für auch den Geschlechtsverkehr. Ist also ein sehr intimes Erkennen, das hier angesprochen wird. Mose will Gott erkennen, und zwar sehr in einer Intensität. Es ist ihm ein Riesenanliegen, diesen Gott und seinen Willen zu erkennen. Wir können uns dazu das Bild vom Hirschen aus Psalm 32 vorstellen. Das ist ja dieser Hirsche, der nach Wasser lechzt. Und man stellt sich da oftmals so einen Bambi vor, das irgendwie auf einer grünen Wiese rumhüpft und dann kommt dieser kristallklare Bach und das Bambi kann aus diesem Bach trinken. So habe ich das zum Teil in meinem Kopf gehabt. Es gibt auch Bilder, die das so ein bisschen in diese Richtung darstellen. Was aber da gemeint ist mit diesem Psalm 42, ist Wüstenszenario. Der Hirsch, der steht im Trockenen, seine Zunge klebt am Gaumen und er schreit nach diesem Wasser. Er braucht es. Und genau so können wir uns diesen Mose als diesen Hirschen vorstellen, da in der Wüste. Er schreit nach dieser Erkenntnis Gottes. Er sucht sie. Herr, was ist dein Wille? Herr, ich will dich erkennen. Diesen Mose in einer riesen Intensität sehnt sich, Gott zu erkennen und seinen Willen. Und wir sehen, Mose macht sich auf zu diesem Zelt der Begegnung. Er macht sich also auf, um mit diesem Gott in Kontakt zu treten, um ihn zu erkennen. Und das ist so auch diese Aufforderung an uns. Wir sollen uns auf den Weg machen, Gott zu erkennen. Wir sollen uns Zeit nehmen. Und ich weiß, es ist ein alter Schuh, oder wie man dem sagt, Bibel lesen und beten ist immer dasselbe. Ich glaube schon, die ersten Christen haben das gepredigt. Lies Bibel oder Manuskripte und bete. Im Bibellesen und Beten lernen wir Gott kennen. Wir lernen seine Stimme kennen, sein Wesen kennen. Für Bibellesen und Beten wird ja auch manchmal dieser Begriff Zeit der Stille gebraucht. Und vielleicht als kleine Frage an dich, wie oft machst du wirklich Stille in der stillen Zeit? Wie oft bist du einfach still und hörst, was dieser Gott sagt? Weil Gott spricht oft sehr sanft. Stille Zeit soll also wirklich auch eine Zeit sein, wo Stille herrscht, wo man hört, was sagt Gott. Und ich möchte euch dazu auch zum Ende von dieser Predigt noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich erzähle sie nach, ich kann sie nicht mehr ganz auswendig, aber so der Spur nach stimmt sie wohl sicher noch. Es war mal ein Bauer und dieser Bauer hatte so eine schöne, kostbare Uhr. Es war so ein Erbstück von seinem Vater, der hatte es von seinem Vater und so weiter. Also ein wunderbares, wertvolles Erbstück. Der Bauer war gerade auf dem Feld, hat Heu gesammelt und das Heu nun auf den Heustock verfrachtet. Und wie er das Heu auf diesen Heustock verfrachtet, merkt er plötzlich, meine Uhr ist weg. Und irgendwo in diesem riesen Heuhaufen drin ist nun diese Uhr. Und er beginnt zu suchen und zu suchen und er merkt bald, es ist wirklich fast wortwörtlich wie eine Nadel im Heuhaufen. Keine Chance, ich finde diese Uhr nicht. Und so geht er an seinen Familientisch, seine Familie sitzt dahin, setzt sich hin und sagt, hey Leute, ich habe etwas Trauriges erlebt, meine Uhr, mein schönes Erbstück ist verloren gegangen. Die Frau wird ein bisschen sauer und sagt, ja, wie dumm bist du eigentlich, diese Uhr zum Arbeiten zu tragen. Wie auch immer, macht auch in dieser Geschichte nicht ganz Sinn, dass er die Uhr trägt. Jedenfalls, es ist ein bisschen miese Stimmung. Und dann sagt der kleinste Sohn von diesem Bauern, Vater, ich finde diese Uhr. Und er sagt, nein, vergiss es, du hast keine Chance. Ich habe auch schon geschaut, es ist so viel Heu, kriegst du nicht hin. Und er sagt, Vater, ich finde diese Uhr. Und der kleine Junge geht in diesen Heustock, steigt zu oberst auf diesen Heuhaufen und legt sich einfach so hin. Und er liegt da und wartet. Und nach einer gewissen Weile hört er, wie sein Herz beginnt zu schlagen. Wartet, hört sein Herz, wartet länger. Irgendwann hört er ein feines Ticken. Er wartet nochmals und nach einer langen Zeit kann er ausfindig machen, aus welcher Richtung das Ticken kommt. Und er geht hin, schiebt das Heu zur Seite und findet die Uhr von seinem Vater. Geht nach Hause und alle sind glücklich, zum schnell abschließen. Die Moral der Geschichte, oder was die Geschichte uns sagen will, sie will uns sagen, hey, mach dich auf die Suche und nimm dir Zeit der Stille. Suche Gott. Nimm dir die Zeit der Stille. Höre auf Gott, was er dir sagen will. Weil Gott will zu dir sprechen, das kannst du sicher sein. Wenn du Gottes Kind bist, dann ist es dir verheißen, Gott will zu dir sprechen. Und du als sein Kind darfst wissen, du kannst seine Stimme hören. Nimm dir also diese Zeit, Gott zu suchen und auf seine Stimme zu hören. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Mose gesehen, Mose in dieser Wüste mit dieser Monsteraufgabe für das Volk. Gott, wo sagt, hey, ich nehme mich da ein bisschen raus. Und wir sehen, wie Mose in seiner Haltung zu Gott kommt. Herr, du machst mein Leben aus. Ohne dich mache ich keinen Schritt. Und wir haben uns drei so Ausdrucksweisen angeschaut, wie diese Haltung bei uns auch sichtbar werden kann. Herr, du machst mein Leben aus. Das erste war, dass wir Gott zusprechen, Herr, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Das zweite war, ich gebe dir Gott zurück, was dir gehört. Und das dritte ist, ich will dich und deine Wege erkennen. Und ich möchte euch ermutigen, für euch persönlich, aber auch, weil das ein Auftrag der Christen ist, eine tiefe Beziehung zu Gott zu haben und mit Gott unterwegs zu sein, dass ihr diesen Gott sucht, dass ihr ihm zurückgebt, was ihm gehört und dass ihr ihm sein Vertrauen, dass ihr ihm zusprecht, Herr, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Ich möchte auch gerade darauf hinweisen, dass wir während dem Abendmahl auch so eine Zeit ist, wo man diese Schritte machen kann. Abendmahl ist ein Bekennen, Herr, du bist mein Gott. Es ist ein Zusprechen, das wir Gott machen können, Herr, ich vertraue dir, Herr, ich gebe dir meine Dinge zurück, die ich auf mich geladen habe. Ich gebe zurück, was dir gehört. Nutzt doch auch diese Zeit vom Abendmahl, um diese Schritte ganz konkret zu machen. Ich bete jetzt noch. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Dass du uns mit der Vertrauensgrundlage entgegenkommst, dass du uns in den Arm nimmst und sagst, du kennst uns mit Namen und du meinst es gut mit uns. Ach Vater, wir haben das wirklich nicht verdient. Wirklich nicht. Es ist ein riesiges Geschenk und es ist pure Gnade. Und wir wünschen uns, Vater, dass in dieser Zeit, wo wir drin sind, immer noch in dieser Gnadenzeit, dass Menschen dürfen zu dir umkehren, dass sie dürfen erleben, dass du der Gott bist, der sie ruft, der mit ihnen macht, die unterwegs sind. Aber wir wünschen uns auch für uns als Gemeinde, dass wir zu Gemeinden werden, die dich suchen, Vater, wo du uns als Gemeinde ausmachst, wo nicht unser Programm im Vordergrund steht, unsere Superorganisation, sondern du, Gott, sollst im Vordergrund stehen. Du machst uns aus. Danke vielmals, du wunderbarer Gott, dass wir dich kennen dürfen. Es ist ein riesiges Geschenk. Danke auch für die Zeit vom heutigen Morgen, wo wir Gottesdienst feiern dürfen. Merci vielmals, dass du da bist. Amen.